Hallo ihr Mäuse und willkommen zu einer neuen Folge Mousecast. Wir sind Nina
und Helmi
und wir lieben Filme
und Serien.
Ja, heute auch beides dabei.
Beides am Start.
Wir haben nämlich Supergirl im Kino geguckt, dann, ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen, DC, dann Voicemail, eine Rom-Com
bei Netflix.
Netflix, genau. Dann haben wir uns die fünfte und letzte Staffel The Bear angeguckt bei Disney Plus. Und natürlich Folge 2 und 3 von Hot D von House of the Dragon. Ja.
Ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit Supergirl. Und zwar von Craig Gillespie, Regie geführt von ihm. Und wir haben Millie Alcock, unsere Maus, in der Hauptrolle als Supergirl. Was uns ja beide sehr gefreut hat, dass sie diese Rolle ergattert hat und wir sie auf der großen Leinwand sehen konnten. Wir sind ja großer Fan. So, worum geht's eigentlich? Es geht um Supergirl, obviously. Und ihre Geschichte. Also sie heißt eigentlich Kara Zor-El. Und sie reist durch die Galaxis mit ihrem Hund Krypto. Sie wird 23 Jahre alt und macht so ein Pub-Crawl basically durch alle möglichen Planeten. Vor allen Dingen welche, wo ihre Superkräfte nicht existieren oder sie die nicht nutzen kann, weil sie dann den Alkohol besser spürt. Ihr Hund Krypto wird vergiftet. Und dann möchte sie sich auf die Reise nach dem Gegenmittel machen. Und zufälligerweise ist der Typ, der den Hund vergiftet hat, auch derselbe, der die Familie von der Ruthie ausgelöscht hat, basically.
Ja.
Und sie möchte Rache haben. Und die beiden reisen dann durch die Galaxis und versuchen irgendwie, die aufzufinden.
Es ist halt so, der Film ist so ein bisschen, was dein Vater immer zu deiner Mutter sagt, weil es im Drehbuch stand.
Ja, ganz genau. Wenn man sich fragt, warum ist das so?
Ja, stand so im Drehbuch.
Stand so im Drehbuch. Ja, ich habe jetzt auch so schon gemerkt, als ich das jetzt erzählt habe, war ich so, okay, ja, also dann passiert das und dann wieder das. Also genau so, wie das so klingt, den einfach zusammenzufassen, so ist es auch, sich diesen Film anzugucken.
Ja.
Ja.
Stimme ich dir voll und ganz zu.
Deswegen kannst du auch direkt Deep Dive machen. Let's go.
Also ich fand Millie als Supergirl richtig gut. Ich meine, ist ja auch mit diesem Video da von, welche Awards waren das? Golden Globes oder so, keine Ahnung, wo sie da neben Emma Darcy betrunken oder tipsy auf der Bühne stand und so.
Gekichert.
Ja, so das war schon sehr die Energy, die sie da hingebracht hat, nur halt noch so ein bisschen mehr tough. Und fand ich aber alles sehr passend, hat sie sehr gut gespielt, hat sehr gut da reingepasst. Ich finde, die hätten da zum Teil noch ein bisschen mehr sich so reinlehnen können, kann man das so übersetzen?
Ja,
zum Englischen,
to lean in.
Ja, so, also das einfach noch so ein bisschen stärker zeigen und diesen Charakter da noch ein bisschen mehr ausarbeiten. Ja. Ich muss dazu einmal ganz kurz anmerken, ich habe den in Schweden geguckt und es gibt in diesem Film eine Sequenz, in der kein Englisch gesprochen wird, sondern ich weiß nicht, ob das ein Kryptonian ist oder keine Ahnung oder wie auch immer, was für eine Sprache das ist, aber jedenfalls waren die ganzen Untertitel dann halt auf Schwedisch. Ich spreche aber kein Schwedisch.
True.
Das heißt, ich habe da sehr viel einfach nur auf so die drei Wörter, die ich kenne, vertraut und das Schauspiel halt.
Ja.
War eine Challenge. Ich glaube, ich habe schon noch einiges dann auch verstanden, weil das ist halt so eine Flashback-Szene, wo man nochmal so ein bisschen Kontext bekommt und so weiter, Backstory. Aber ich glaube, ich habe genug verstanden.
Ja, man sieht auch genug,
um
zu verstehen, was da irgendwie abging.
Ja.
Aber stimmt, das hatte ich gar nicht bedacht.
Ja. Aber dann saß ich da und war so, Gott, wie lange geht das denn jetzt noch? Ich verstehe doch gar nichts.
War schon ein ziemlich langer Rückblick.
Bestimmt 5 Minuten oder so.
Einfach lost. Fünf Minuten lang lost.
Ja, wirklich. Aber ich glaube, dass ich trotzdem sagen kann, dass ich finde, dass der Charakter einfach noch ein bisschen mehr Tiefe hätte bekommen können. Das ist auch was ich dem ganzen Film irgendwie anmerken würde oder ankreiden würde. Also die Ruthie ist auch irgendwie, also es sind so ganz viel so Charaktere, die alle da sind, um den Plot voranzutreiben. Mhm. Und irgendwie Kara auf ihrer Reise da irgendwie Hindernisse zu beschweren oder nicht zu bescheren, nicht zu beschweren. oder ihr halt dann in der Situation wieder auch zu helfen, mhm, oder nicht. Aber da hört es halt so ein bisschen auf, weil der Bösewicht ist ja auch einfach das so ein bisschen Jeffrey Epstein of Space.
Ja.
Aber da hört es halt auch schon wieder auf.
Ja.
Also man kriegt dann so zwei Sätze, deswegen macht er das. Und dann macht das halt. Und
es war trotzdem nicht genug. Also es war ja nicht mal dieses, oh, they're gonna tell us that, ja, not even show us. Aber ja, selbst das hat da auch einfach nicht gereicht. Mhm. So, ich habe das Gefühl, die haben so ihre ganze Energie da reingepackt, dass er irgendwie cool aussah, weil der hat sowieso, yeah, Nieten im Gesicht, im, yeah, ganzen Gesicht. Und die waren so, ja, okay, das machen wir crazy und dann wird schon passen.
Ja.
Dann haben wir den Bösewicht. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade bei solchen Filmen immer das Problem. Mhm. Oder meistens, dass der Bösewicht, also meistens ist es ja ein männliches Wesen, mhm, das nie richtig irgendwie ausgearbeitet wird, warum er der Bösewicht ist. Mhm. Und es kann ja auch einfach welche geben, die von Grund aus einfach böse sind, ohne dass man eine Erklärung braucht. Mhm. Schön und gut. Aber da muss man das auch irgendwie so richtig einbetten und dem eine Chance geben, dass das so ein bisschen atmen kann.
Ja, also man muss ja nicht direkt aus jedem dann so ein Anti-Hero machen.
Ganz genau.
So, man kann die ja auch schon einfach noch einfach böse sein lassen und man muss nicht jedem eine, mhm, Backstory geben, die dann eben sagt so, ja, aber der ist nur böse, weil, Trauma oder, mhm, so. Aber irgendwie ein bisschen mehr hätte ich hier schon ganz gut gefunden, weil der Film hat ja auch so gewisse Parallelen oder so Gemeinsamkeiten einmal mit Guardians of the Galaxy, mhm, wo man James Gunns Handschrift sehr deutlich merkt.
Ja.
Und zum anderen aber auch Mad Max, wo es ja, also hier in dem Film gibt es dann, ne, meinte ich ja gerade schon Jeffrey Epstein, also es geht dann halt um das Trafficking von jungen Frauen, Mädchen.
Ja.
Und das ist ja bei Mad Max auch ein Thema, aber da haben die noch viel mehr Agency und sind halt wirklich Teil der Geschichte und hier sind sie einfach nur so ein Plot-Device, so von wegen dieses Kicking-the-Dog-Thing. Yeah. Also einfach nur so als Indikator, der ist böse und der macht dieses Böse und deswegen ist der,
ja,
böse.
Und es war aber auch gleichzeitig irgendwie zu viel. So, dann macht er, ja, das Trafficken und dann hat er da, okay, die Eltern umgebracht und den Bruder und da hat er jetzt einen Hund irgendwie vergiftet und dann macht er dies da und ach ja, dann geht der so, ich, ja, bin so, all das braucht es gar nicht. Man kann es ja schon so einfach ein bisschen reduzieren, aber dadurch einfach besser auserzählen.
Ja.
Und deswegen gab es keine Storyline, die irgendwie so von Anfang bis Ende so einmal wirklich richtig, mhm, behandelt wurde. Und natürlich kann man sich Sachen auch aufheben für einen zweiten Film oder so, aber selbst das ist hier halt dann nicht der Fall.
Nee.
Deswegen also zu viele Baustellen, zu viele Erzählstränge, die dann irgendwie, ja,
ins Nichts führen oder, ja, halt so MacGuffin-mäßig sind, überhaupt ja das Ganze, wie das, mhm, losgetreten wird bei Ruthie mit ihrer Familie. Der Vater hat anscheinend tolle Schwerter gemacht, ja, und das ist dann halt der Grund und dadurch kommt das dann alles so ins Rollen und das, ja, ist so, okay.
Ist es das jetzt aber auch wirklich, ja, oder? Hm?
Ja, es ist halt so MacGuffin-mäßig, ja, einfach und das ist ein bisschen schade, weil ich finde, der Film hatte auf jeden Fall Potenzial und gerade halt eben auch mit so Kara als eine sehr, mhm, ungewöhnliche Heldin oder überhaupt eine Heldin, mhm, und kein Held. Ja, ist ein bisschen schade, ja, dass sie das da so verkackt haben. Wir haben beide die Comics nicht gelesen, also haben wir da jetzt auch nicht so einen Vergleich. Ich habe aber auch viel Kritik an Jason, also nicht an Jason Momoa, sondern an
der Figur.
Ja, genau, Lobo. Heißt der Lobo? Ich habe es mir noch extra nochmal aufgeschrieben. ja, so wie der halt adaptiert wurde, mhm, aus den Comics, wo Leute halt meinen, Jason Momoa wirklich perfektes Casting, aber dann haben sie halt mit diesem Charakter irgendwie nichts gemacht.
Check, ja.
Und das war auch so, ich war so, der war, ne, was der du ja schon da, meintest, ja, der war dann einfach irgendwie wieder da, dann war er nicht da und dann,
ja. Und dann ist wieder aufgetaucht und dann, ja, ja.
So halt all over the place.
Ja. Was ich aber mochte, was ich halt dann einfach erfrischend fand, mhm, mit Millie auch und einfach der Figur von Supergirl, natürlich hätte man da viel, viel mehr machen können und tiefer und all das, aber trotzdem finde ich es dann erfrischend, so eine Frau zu sehen, die einfach auch ein bisschen daherlebt. Dann, ja, ist da alles halt dreckig, dann, keine Ahnung, putzt sie sich nicht die Zähne oder, mhm, putzt sie sich die Zähne, während sie auf dem Klo sitzt, keine Ahnung. Also so alles Mögliche so nicht oh, keine Ahnung, ich kann es nicht so richtig erklären, aber es war so einfach ein bisschen relatable. Ich musste so ein bisschen an das Lied Messi denken. Mhm. So, und ich war nur so, ja, fühle.
Ja.
Und das war irgendwie so, schön. Ja. Und auch ihre Kleidung, dass sie also sowohl als Cara, dass sie da halt irgendwie so einen Mantel anhat, sie hat eine Jeans, sie trägt
Band-T-Shirts.
Ganz genau, aber also so, sie hat einfach eigentlich basically ihr ganzer Körper ist bedeckt. Mhm. Aber selbst auch in der Supergirl-Uniform. So, ja, der Rock ist kurz, aber eine Hose drunter.
Ja. Und das, ja.
Ja.
Weil dadurch kann sie dann halt bei der Action ja auch voll, ja, ne, muss sie sich gar keine Gedanken machen.
Ganz genau.
Und das, ja. So,
not
Safety Shorts.
Not over-sexualizing.
Ja.
Das fand ich angenehm.
Ja.
Das zu haben, ja.
Ja. Ja.
Sonst würde ich noch sagen, ich finde, es war fast an manchen Stellen so ein bisschen langweilig und faul gemacht, so was zum Beispiel auch die Planeten anging.
Ja.
Also man hätte ja so coole Sachen machen können, wenn man schon diese ganze Galaxie nimmt. Und, und dann waren das halt so alles so gefühlte, zerstörte Wüstenlandschaften und so richtig verwaschene Farben und all das. Und ich dachte mir so, boah, ihr hättet da so richtig krasse Planeten sein können. Mhm. Und dann kommt so das.
Ja, sehr karg alles, also allgemein ja, Farben auch und so. Und ja, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.
Mhm.
Ja, das fand ich auch ein bisschen
interessant, schade. Fand ich, dass, wenn ich mir die ganzen Reviews angeguckt habe, natürlich haben wir auch einiges auszusetzen, aber wir appreciaten halt trotzdem einiges, was der Film irgendwie auch vermitteln möchte. Mhm. Und glaube ich, bei uns auch so ein bisschen aus Prinzip. Aber dann so viele Männer, die ihm, keine Ahnung, so einen Stern gegeben haben. Und dann bin ich nur so, ja, aber nein.
Ja.
So, ihr könnt dann nicht sagen, okay, gibt Superman dann, keine Ahnung, 4 Sterne und gibt ihr jetzt basically einen Stern. Und dann bin ich so, ja, ich weiß, worauf das basiert.
Ja, und also ich kann auch verstehen, dass Leute, die Comics gelesen haben, damit aufgewachsen sind, halt sagen, so, das ist nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und so weiter. Kann ich auch voll verstehen, aber so ähnlich wie es ja auch schon bei Brie Larson mit, wer heißt sie denn? Captain Marvel, oh Gott. Der Fall war so, dass da einfach Frauen nochmal deutlich mehr zerrissen werden und deutlich weniger Spielraum haben.
Ja.
Um so eine Rolle zu spielen.
Aha.
Ja, ich habe dem 3 Sterne gegeben, weil ich hatte schon irgendwie Spaß und ja.
Ich habe dem auch 3 gegeben.
Und halt Millie Alcock.
So. Ja.
Gibt es noch einen Bonuspunkt?
Ganz genau.
Ja, ein Film, dem Helmi zunächst auch 3 Sterne gegeben hat.
Oh Gott.
Und das Ganze dann aber nochmal drastisch revidiert hat. Voicemail bei Netflix.
Man weiß ja auch wirklich gar nicht, was da abgegangen ist.
Vor allem hat sie mir das gesagt und dann bin ich mit dieser Erwartung da reingegangen. Nach 5 Minuten war ich so, Helmi, kannst du mal kurz rüberkommen? Was ist das? Wo sind die 3 Sterne?
Und das Ding ist, ich stand da und ich war so, oh, daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern.
Ja, und dann haben wir den Film nochmal zusammen geguckt. Also ich zum ersten Mal und du dann eben nochmal in seiner gesamten Länge. Ja, hol uns doch mal ab.
Als kleiner Einschub noch, ich kann es erklären. Am Ende kann ich es erklären. Okay, also ein Film von Lia McKendrick mit Zoe Dutch und Nick Robinson in den Hauptrollen. Es geht um eine anstrebende Konditorin, die ihrer verstorbenen Schwester Voicemail schickt, um irgendwie, ja, keine Ahnung, mit ihrer Trauer umzugehen und das irgendwie aufrechtzuerhalten. Die Nummer wurde aber schon an jemand anderes vergeben, an den Wes, auf seinem neuen Arbeitshandy. Und er bekommt halt diese Voicemails und hört sie sich auch an. Und ja, verliebt sich dann in die Stimme, aber auch irgendwie in die Person, die er dahinter sieht. Ja, und dann nimmt das so seinen Lauf, ne?
Ja.
Hm.
Am besten an diesem Film fand ich ja den Bäcker oder Konditor oder was auch immer er ist, gespielt von Nick Offerman.
Mhm.
Der spielt so drüber. Also, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ah, okay, drüber, macht nochmal so 10 Schippen drauf.
Ja.
Es ist
funny.
Es ist wirklich witzig, bis es irgendwann auch so ein bisschen müde wird. Mhm. Der Witz, aber am Anfang ist es noch sehr unterhaltsam und sehr witzig, weil er ja auch einfach so ein Cutie Patootie ist. Mhm. Und dann in dieser Rolle, ja, fand ich sehr witzig. Dieser Film auch, ich würde sagen, wenn der queer wäre, wäre er Camp.
Ja.
Dadurch, dass er aber nicht queer ist, ja, ist er in meinen Augen schlecht.
Ja, ist er auch.
Weil dadurch kannst du halt nicht sagen, dass er Camp ist, sondern er ist einfach nur kitschig, corny, schlecht geschrieben, gleichzeitig drüber und drunter.
Schlecht gespielt, dadurch, ja, dass es halt nicht Camp ist. Und man muss auch sagen, einfach so krasse Stereotype auch wieder. Also,
Manic Pixie Dream Girl,
exactly, to the max. Jill, oh, sie hatte immer Essen im Mund. Sie isst so viel. Oh mein Gott, yeah, sie ist eine Frau, die isst.
She's not like other girls.
Ja, dieses quirky. Ja, gut. Auch sehr, sehr vorhersehbarer Film.
Ja,
ja, das stimmt.
Das ist aber nicht zwingend schlimm. Ich finde so, diese Netflix-Rom-Coms, die sind das, da ist so ein bisschen das neue Hallmark-Film-Genre. Ja. Das ist okay, damit kann ich leben.
Mhm.
Wenn ich aber mir nicht davor schon die ganze Zeit die Haare ausreißen will, weil das so...
Ja. Ja, ich kann es erklären. Also... Am Ende, als ich diesen Film bewertet habe, konnte ich mich anscheinend nicht mehr an alles davor erinnern. Mhm. Wo du dann auch am Ende ja meintest, so irgendwie verstehst du, dass ich das alles vergessen habe.
Ja.
Und ich habe am Ende halt geheult. Es war halt so wirklich auf Tränendrüse drücken. Hat geklappt, klappt bei mir auch. Ich glaube, als ich den Film geguckt habe, war ich einfach so, ich brauche jetzt irgendwas, was so halt wirklich einfach schlecht ist und mich berieselt und so. Und ich glaube, weil es so schlecht war, war es genau das, was ich brauchte in dem Moment. Also es war in dem Moment wirklich wahrscheinlich der beste Film, den hätte ich gucken können.
Ja.
Aber nicht, weil der Film gut ist, sondern weil der Film so schlecht ist.
Ja, war einfach so ein Kanal.
Ganz genau. Und dadurch waren diese 3 Sterne. Und also ich bin dann auch einen ganzen Stern wieder runtergegangen, muss man dazu sagen.
Ja, ich habe dem jetzt, glaube ich, am Ende 1,5 gegeben.
Fair, absolut fair.
Also was wir eben schon meinen mit so Manic Pixie Dream Girl, Not Like Other Girls. Ich möchte auch in 2026 keine Filme mehr sehen, wo Sexismus Teil der Story ist und dann irgendwie so aber ausgespielt wird, dass dann die Protagonistin irgendwie so ein Outbreak hat von, ich lasse mir das jetzt hier nicht mehr bieten. Und das wird dann aber für so Comedic Relief gleichzeitig auch gespielt. Und das, call me Wokezilla, aber
nee. Unterstreiche zu 100%. Zu 100%, ja.
Vor allem, weil es auch wieder so den Plot irgendwie nichts bringt. Also es ist da nicht irgendwie Character Development so richtig. Also die versuchen das als Character Development zu verkaufen, so von wegen, oh, she's finally standing up for herself. Look at her go.
Ja, es ist dieses, worüber wir ja auch immer wieder sprechen, so von wegen so Female Empowerment. Mhm. Aber Female Empowerment am Ende des Tages auch kein Feminismus ist, weil es halt um mehr geht und hier einfach genau von genau diesem Narrativ gesprochen wird, von wegen dieser eine Frau, die sich dann nicht sagen lässt, um irgendwie nach oben zu kommen, so, aber nicht einfach mal, um das alles aufzubrechen. Deswegen reproduziert dieser Film auch sehr, sehr viel, was ich halt auch gar nicht unterstütze und was ich so auch nicht sehen möchte. Deswegen, don't ask me, so, mein Gehirn war woanders, als ich den geschaut habe, aber ja.
Und auch in der Beziehung halt zwischen ihr und dann dem Wes. Wie da dann kommuniziert wird in dieser Beziehung, beziehungsweise wie da wichtige Gespräche oder zumindest ein sehr wichtiges Gespräch einfach übersprungen wird. Es ist einfach, also Spoiler, am Ende sind sie zusammen, aber es ist dann von Konflikt zu zusammen, dazwischen passiert quasi nichts.
Nein.
Also, und das ist ja schon irgendwie eine krasse Grenzüberschreitung, die er da begangen hat, sich diese Voicemails anzuhören und ja, und keine Ahnung, ich finde einfach, dass das nicht so hätte übergangen werden dürfen im Plot, weil das, finde ich, auch wieder eine falsche Message irgendwie dann sendet. Also ich finde, der Film sendet ganz viele falsche Messages.
Ja, und wie er auch dann so mit Konfliktsituationen umgeht, wie man sie hätte auflösen können oder daraus irgendwie noch irgendwas Wertvolles hätte ziehen können. Allein die Tatsache, dass das Konfliktgespräch eher darauf basiert, von wegen Perfect Man, sich diese Sachen angehört, haha, und das dann so getan, dass das Problem ist bei ihr und nicht, dass er sich die überhaupt angehört hat. So die privatesten Gedanken von ihr, so dass das verziehen werden muss, dass er die überhaupt gehört hat. Sondern das große Problem war, oh nein, er wollte sich anpassen. Ja, war auch Grenzüberschreitung. Ja. Aber das eigentliche Problem, der Anfang des Problems, also der wurde ja komplett geskippt.
Ja.
Selbst in diesem Konfliktgespräch. Und da war ich sehr okay.
Ja. Ja, also deswegen.
Ja.
Wenn man wirklich, also wenn man Netflix eh hat und wenn man einfach wirklich sich so einen Trash angucken will.
Ja, ich habe hier mir noch aufgeschrieben, hilariously schlecht.
Ja.
Für sowas ist es mal geil.
Ja.
Aber ja. Also ja, wenn man etwas hilariously Schlechtes gucken will, geht man ja aber auch irgendwie schon davon aus, dass es jetzt nicht unbedingt gesellschaftlichen Mehrwert hat oder Themen angeht oder richtig behandelt. Also ja.
Ja.
Gut,
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Ja.
Kommen wir zu etwas besseren Sachen. The Bear Staffel 5 ist ja auch gleichzeitig die letzte Staffel von dieser Serie.
Ja.
Bisschen traurig. Ich habe die sehr geliebt, von Staffel 1 an auch verfolgt. Ja. Einmal, um euch abzuholen. Die Staffel jetzt direkt am Ende der vierten Staffel an, also quasi so am Morgen danach, wenn man so möchte. Die Staffel hat ja geendet, die vierte, damit, dass Kami, Sydney, Richie und Natalie das Restaurant überlässt und denen das dann auch mitteilt. Und die drei dann natürlich auf verschiedensten Ebenen erstmal irgendwie mit umgehen müssen und erstmal klarkommen müssen mit dieser ganzen Verantwortung und ja auch, was das für einen bürokratischen und finanziellen, für eine Last darstellt.
Ja.
Und diese Staffel jetzt spielt quasi einfach an diesem kompletten Tag danach und während der Schicht im Restaurant danach. Es bleibt weiterhin die Frage, wie ist das jetzt mit dem Stern?
Ja.
So, und das ist ja, also, und da finde ich, kann ich auch direkt einmal ansetzen. Ich finde, ist auch ein sehr obvious Bogen, aber sie haben da, finde ich, einen sehr, sehr, sehr schönen Bogen einfach gespannt über diese 5 Staffeln jetzt hinweg. Und haben da einen schönen Abschluss für diese Serie, für diese Charaktere. Oh, du findest das gar nicht. Ich sehe das schon in deinem Gesicht. Na gut. Ich finde, die haben da einen schönen Bogen gespannt und einen schönen runden Abschluss gefunden. Oh.
Nein, also ich möchte auch nicht ranten und das ist auch nicht irgendwie als Rant jetzt vorgesehen, sondern eher so ein bisschen aus Enttäuschung, weil ich sehr viel Hoffnung und eine große Erwartungshaltung einfach hatte.
Yeah.
Und mir hat die Prämisse dieser ganzen Staffel nicht richtig gefallen. Also die Tatsache, dass das wirklich nur ein Tag ist und dadurch wirklich irgendwie nur dieser eine Tag und das Leben in der Küche oder so dargestellt wurde. Also so das, was ja auch irgendwie die Charaktere mit weiß ich nicht, noch anderen irgendwie Konfrontationen oder so gezeigt hat. Also es hat für mich viel gefehlt, um das noch so ein bisschen voranzutreiben. Und ja, also ich hatte das Gefühl, wenn man dann eine ganze Staffel für einen Tag macht, dann ist es für mich dann irgendwo geendet, was dann für mich nicht so richtig satisfying war. Also der Reveal, der dann irgendwie noch am Ende kam, so, hat für mich dann leider nicht so richtig funktioniert. Und ich finde nicht, dass die Charaktere am Ende so ein schönes Ende gefunden haben. Also das Ende schon, aber für mich war es nicht genug auserzählt. Ich hatte da noch so irgendwas gebraucht. Und natürlich fand ich das Ende trotzdem wunderschön und ich habe geheult. Also das auf jeden Fall, es hat mich auch emotional gemacht und so, weiß ich nicht, die letzten 15 Minuten haben mich auch wirklich sehr, sehr berührt und es war auch gut geschrieben, das war auch gut gespielt. Ich fand nur irgendwie diesen Weg dahin in dieser Staffel leider nicht so satisfying.
Ich glaube, für mich war es halt so, dass zu dem Zeitpunkt, als das Staffelfinale von der vierten Staffel rauskam, hieß es ja, dass das die letzte Staffel ist. Also für mich war das da, zu dem, wie ich das geguckt habe, das war für mich das Ende. Und ich war fein damit. Also so, ich war so, ich finde, das ist ein echt, es ist ein gewagtes Ende, habe ich mir gedacht. Aber es ist cool irgendwie, also weil es ist sehr offen, aber es war so, okay, er zieht sich jetzt, also Kami zieht sich jetzt aus dem Kochdasein komplett zurück und sowas und er überlässt das jetzt denen und so, das war für mich halt so das Ende. Und dass jetzt diese Staffel überhaupt noch kam, war für mich quasi dann schon so, dadurch gab es immediately so ein Plus.
Ja, verstehe.
Weil ich halt happy war, dass es überhaupt noch was gab. Und dadurch war es für mich dann auch voll fein, dass es eben nur dieser eine Tag war. Weil ich so war, naja, ich dachte ja, es ist vorbei. Und jetzt kriege ich einfach nur diesen einen Tag noch so als Bonus on top von wegen so hier, so sah das dann aber aus. Und ich finde, also checke. So für mich, also ich stimme dir auch voll zu, dass da auf jeden Fall noch mehr Sachen mich interessiert hätten oder halt eben auch außerhalb vom Restaurant und so weiter. Aber mir haben die kleinen Sachen, die sie dann eben damit reingebracht haben oder die sie dann so über Ecken irgendwie durch bestimmte Momente erzählt haben, die haben mir halt ausgereicht, um zu sagen, okay, ich sehe, wo dieser Charakter jetzt hingeht. Ich sehe, wie dieser Charakter jetzt damit in Zukunft wahrscheinlich umgehen wird, wie er das handhaben wird, was da so die Perspektive ist und so. Und deswegen hat mich das einfach satisfied.
Verstehe ich. Ich glaube, was bei mir so ein bisschen dieses Problem war, dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es erzwungen ist, dass in diesen einen Tag dann auch so viel Dramatik reingeworfen wurde.
Ja.
Was in den vorherigen Staffeln total nachvollziehbar ist. Es ist ja eine sehr laute, eine schnelle Fegeschrei. Es ist ja reizüberflutend. Und das ist ja auch gut so. Und das passt da rein. Es ist, finde ich, immer richtig schön irgendwie platziert. Aber hier war einfach zu viel drauf und Stress und Druck auf diesem einen Tag.
Die haben The Pit gesehen und sich gedacht, wir machen jetzt The Pit Kitchen Edition.
Das dachten sie. Und da war ich nur so, hat dann für mich nicht so richtig funktioniert. Ja. Weil dafür ist dann in einem Tag zu viel Dramatik drin. Dann, du brauchst dann so Breather und es waren nicht die Breather, die ich dann irgendwie gebraucht hätte. So, es wirkte für mich einfach ja, überdramatisiert, vor allen Dingen, was daraus dann resultiert. Und in dieser Dramatik, glaube ich, konnte ich dann einfach diese Charaktere nicht mehr so richtig sehen.
Okay.
So. Hätte man das, glaube ich, so ein bisschen runtergetoned oder so ein bisschen mehr so eine Balance oder so ein Auf und Ab irgendwie da reingearbeitet. Selbst wenn das dann in diesem einen Tag ist. Ich bin zwar gegen diesen einen Tag, aber selbst wenn es in diesem einen Tag ist, dass du halt dann diese Luft auch nochmal für die Charaktere hast, um die dann irgendwie zu enden zu lassen, aber auch offen enden zu lassen. Da bin ich ja auch voll fein mit. Aber das war mir zu viel Dramatik. Zu wenig Charaktere.
Nee, mir war es genug. Also so, finde ich krass, dass wir das so unterschiedlich dann doch irgendwie wahrgenommen haben. Nee, weil mir waren da so diese einzelnen Momente und Storybeats und so, die haben mir halt irgendwie, haben mir die voll gereicht. Und auch, ja, also verstehe auf jeden Fall auch so mit diesem, dass es schon echt viel war für einen Tag. Aber ja, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das nicht so gestört.
Das ist ja auch voll fein.
Ja. Und ich fand es einfach schön. Meine Dysfunctional Family.
Ja, die hat mich auch wirklich am Ende zum Heulen gebracht. So, also das auf jeden Fall. Das klang jetzt alles sehr negativ. Der Grund, warum das so negativ sich anhört oder ich das so verbalisiert habe, ist einfach eben, weil ich die Serie so gerne mag und ich einfach deswegen, also das ist jetzt Kritik auf dem höchsten Level, weil ich diese Serie halt ja so krass finde und deswegen auch einfach eine krasse Erwartungshaltung hatte und ich dadurch einfach enttäuscht wurde. Aber all in all ist es halt einfach ein Meisterwerk. Also wenn man es im Ganzen betrachtet, wenn ich das Ende so ein bisschen ignoriere. Spaß, nein, aber ja.
Ja. Also, guckt es euch an. ja, also ich finde, es ist schon im Gesamten ist es eine sehr gute Serie einfach.
Das ja, auf jeden so, Fall.
Auf jeden Fall sehenswert bei Disney Plus mit dem Special Gary, über das wir ja letztens auch schon gesprochen hatten. Da gibt es ja dieses einstündige Special. Ja.
Weiter geht's.
Weiter geht's. House of the Dragon, Folge 2 und 3. Also, nochmal einmal zur Einordnung von diesem Ganzen. Mhm. Folge 1 und 2 der dritten Staffel sollten ursprünglich Folgen 9 und 10 der zweiten Staffel sein. Und genauso fühlen sie sich auch an.
Ja.
Also vor allem Folge 2 der dritten Staffel jetzt ist ein 1A Staffelfinale oder wäre es gewesen für die zweite Staffel.
Und jetzt ist es einfach so die zweite Folge.
Ja.
Ja. Deswegen, wir rechnen anders.
Ja.
Wir rechnen erste Folge ab Folge 3.
Genau. Was eigentlich gar nicht so gut funktionieren würde, wenn man sich die jetzt so anguckt. Also, ne?
Aber wir machen das jetzt so.
Fließender Übergang.
Ja, ganz genau.
ja, also Folge 2 war krass. Das ist alles, was ich an so Game of Thrones, House of the Dragon liebe. Ja. Das war wirklich alles davon in einer Folge drin. Drachen, People talking in rooms, Intrigen,
ja.
Kämpfe.
Metaphern, Symbole, ja. Symbolik.
Also sehr heavy-handed, also so ja, Symbolbilder dann,
ja.
Damit es auch wirklich jeder versteht.
Ganz genau. Aber dann auch wieder so kleinere Sachen, die nicht ganz so schnell ins Auge irgendwie stechen. So die Platzierung, wo die Kamera ist, wo der Kopf dann ist an einem Fenster und so. Also so, das ist dann, keine Ahnung, wie so ein Schein wirkt und sowas. Ja. Also es sind so viele Sachen drin, viele sehr obvious Sachen, die aber natürlich trotzdem genau das erzielen, was sie erzielen wollen.
Ja.
So passt in dem Zusammenhang. Ja.
Ja, eine Kritik, die ich halt habe, ist, und das hat sich jetzt in der dritten Folge jetzt zu, naja, sagen wir mal, einem Drittel geklärt, weil also für alle, die jetzt die erste Folge der dritten Staffel noch nicht geguckt haben, Spoiler Alert, Lucerys, der Heir to the Throne nach Rhaenyra, stirbt. Und ja, war Luke. Nee,
Jace.
Gott, Lucerys, ja.
Ich war so, who are you talking about?
Luke ist ja schon länger tot.
Ich bin so abgedriftet. Ich so, hä?
Nee, Luke ist ja schon länger tot. Jace. Hoppala, Jace. Oh Gott, das wären diese ganzen Namen. Naja, anyway. So. Und dann wird aber in der ganzen zweiten Folge kein Wort über die anderen Kinder, die Rhaenyra noch hat, verloren. Also weder Joffrey, der halt an sich der Nächste in Line wäre, das Letzte von den Bastardkindern. Und dann gibt es ja aber auch noch eben Aegon und Viserys, die sie ja mit Daemon zusammen hat, Steady Daemon. Und die werden mit keinem Wort erwähnt und Joffrey wird jetzt erwähnt.
Ja, endlich.
Der ist ja in Pentos, wo sie die hingeschickt hat? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist alles schon so lange her, die zweite Staffel.
Ich war noch bei The Vale, aber das kann auch eine Lüge sein. Das ist eine Lüge.
Vielleicht ist es auch in The Vale. Ich weiß es nicht mehr. Hoppala.
Shame on us. Aber das ist es ja eben auch.
Ja.
Man hat es vergessen.
Ja.
Also, holt uns noch mal ab. Ich hatte wirklich, also ich habe es geguckt und ja, da hinten hat irgendwas in meinem Gehirn gekratzt, so. Aber ich war so, warte, hat sie noch mehr Kinder? Ja, doch, hatte sie.
Ja.
Und das weiß man ja, aber das ist halt so lange her, erstmal in der Staffel davor. Und selbst da ist es ja irgendwie schon her.
Am Anfang, ja.
Eben, also es ist zu lange without mention.
Ja, und das ist irgendwie ein bisschen gerade wenn eben so viel Zeit ja auch zwischen den Staffeln jetzt einfach vergeht, bis man die guckt und so. Und die dritte Staffel jetzt aber ist einfach eine die dritte Folge. Ich kann heute nicht mehr.
Das ist okay.
Die dritte Folge ist eine Comedy, wollte ich sagen.
Ja, wir haben hauptsächlich gelacht.
Wir haben viel gelacht.
Wir haben richtig viel gelacht.
Also weil Rhaenyra wird jetzt langsam zur Mad Queen so ein bisschen.
Schön unterstützt vom Score, damit wir auch alle auch loco gehen gleichzeitig.
Da auch direkt beim Intro haben wir uns gedacht, die Drums hören sich lauter an.
Ganz genau.
Und wir wissen nicht, ob wir uns das einbilden oder nicht.
Und wenn dann so House of the Dragon kommt, da war so roter Nebel. Und ich war so, das ist doch auch neu.
Ja, gefühlt ja. Wir haben das jetzt noch nicht überprüft.
Wir haben es nicht gefact-checkt, aber this is our theory.
Ja.
So. Aber ja, es war so, also she's going mad. Aber dadurch in dieser ganzen Folge, nicht nur sie, aber auch alle anderen auch, so the comedic timing.
Ja.
Ohne, dass das irgendwie richtig gezwungen wurde oder dass das wirklich, ja, war schon die Intention, aber es ist so ein fließender Übergang zwischen ernsten Themen, zwischen Intrigen und dann halt dieses Comedic Timing, es war hilarious.
Ja. Rhaenyra wird ja jetzt auch einfach zu einer, oder ist eine queere linke Zecke.
Ganz genau, we support that.
Mit halt, weiß ich nicht, noch so Stand-up-Comedy als zweites Standbein.
Ja.
So,
amazing.
Da gibt es halt dann so eine Szene, wo es so ein Bankett gibt und wie sie da, also wie Emma Darcy das auch spielt, es ist so, du merkst diese Anspannung und irgendwie diese Verzweiflung und diese Überforderung, weil ja, sie wollte da immer hin auf den Thron, jetzt ist sie da und jetzt, oh shit, jetzt ist sie ja auf dem Thron, jetzt muss sie das ja auch machen.
Ja, und oh, wie, ah, oh, jetzt wird auch noch das Geld.
Ja.
Wie kommt sie jetzt an Geld dran? Ja,
werden ihr natürlich wieder weitere Steine in den Weg gelegt.
Mhm.
Ja.
Verschiedene Perspektiven in ihrem Court, so von wegen, ja, das Volk und die Reichen. Natürlich auch eine schwierige Situation. Mhm. Was natürlich aufgrund dieser Folge, das natürlich auch schon so foreshadowed, wo es dann auch mal haken wird in Zukunft in dieser Folge, was noch irgendwie eskalieren wird. Aber ja, Emma wieder top-notch.
Mhm.
So die kleinen Sachen im Gesicht, was in den Augen passiert, was mit dem Mund. So, also es ist so eine Kontrolle über das Gesicht beim Spielen. Deswegen Emma with the Emmy, please.
Ja. Wir haben auch noch einen, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, wir haben noch einen sehr woken Take, der so ein bisschen zweierlei ist. Also die Misogynie im Screenplay.
Ja.
So ein bisschen zweischneidig. Zum einen, jetzt auf einmal sitzt sie auf dem Thron, jetzt haben wir auf einmal irgendwie ihre Periode als Thema.
Vorher noch nie.
Vorher noch nie, okay. Gut, naja, it is what it is. Aber dann eben im Zusammenhang mit dieser Madness, die sich da so durchkämpft langsam oder so langsam irgendwie durch sie durchdringt, mit dann irgendwie diesem, kann sie dem Druck standhalten, Fragezeichen? Natürlich ist das eine Frage, die man sich stellen muss, weil ja, sie wollte diesen Thron ihr Leben lang haben. Sie wurde ja auch nie so richtig drauf vorbereitet eigentlich von Viserys oder irgendwem. Und deswegen an sich berechtigte Frage.
Aber nicht aufgrund ihrer Hormone.
Ja, und dann auch eben, man hätte das, also so, ja, es ist halt die Frage, wie sie das sich jetzt ausspielt mit so dieser Madness, weil das ja bei den Targaryens auch so ein Ding ist und ob sie das jetzt aber halt eben auf so ein Frauending schieben, von wegen sie als Frau kann das nicht machen oder ob sie das einfach nicht machen kann, weil sie halt nicht darauf vorbereitet wurde und Targaryen ist. Und
ich finde, es ist auch einfach schlechtes Timing.
Ja.
Also irgendwie die ersten richtigen oder sehr deutlichen Hinweise zu zeigen, so das she's going mad, auch wie mit der Musik so ein leichtes Ringen und so, dass sie nicht ganz anwesend ist, man quasi in ihrem Kopf kurz ist. Und all das, also sehr, sehr deutlich gezeigt und dann da die Periode reinzuwerfen.
Yeah.
So, she can go mad.
Ja. Yeah.
Aber was hat das jetzt damit zu tun?
Ja. Yeah.
So.
Also, weil das ist ja kein Zeichen von Schwäche oder was auch immer. Also ich verstehe vom Storytelling her einfach nicht, warum sich dazu entschieden wurde. Und vielleicht verstehen wir es einfach nicht. Vielleicht übersehen wir irgendwas ganz Offensichtliches, was halt eine viel tiefere Bedeutung hat als jetzt einfach blatant Misogyny. Aber ja, weiß ich nicht. Also erscheint mir einfach nicht so logisch.
Ja. Also ich bin...
Ich meine, man könnte jetzt sagen, mit dem Thron und dass alle immer irgendwie dann bluten und sich verletzen, nachdem sie sich auf den Thron gesetzt haben.
Könnte man sagen. Ja, dann wäre aber auch wieder so ein bisschen so, okay, sie sagt, sie blutet, so blutet sie, weil sie ihre Periode hat oder Miscarriage. Aber dann bin ich auch wieder, ja, sie war aber auch nicht lang genug mit Damon wieder da. Das ist irgendwie,
ja.
Also es hätte dann thematisch auch wieder nicht gepasst. Also so, irgendwie führt es dann wieder zu dieser Periode hin und dann bin ich wieder so, ja, okay, dann bitte kombiniert Madness nicht mit Periode. Because then I'm going mad.
Ja, aber das ist jetzt auch, also wir hatten schon sehr viel Spaß und uns macht es sehr viel Spaß, das zu gucken. Ja,
auf jeden Fall. Und ich finde es auch immer ganz spannend, so obviously, okay, wenn ich jetzt sagen Parallelen zu Game of Thrones, ja, obviously, aber so Sätze und Aussagen, die in Game of Thrones mal so, ja, verbalisiert wurden, die gesagt wurden, die gedroppt wurden, so, die immer so Thema waren und dann hat man irgendwie dafür dann so ein Symbolbild jetzt bei House of the Dragon und das finde ich irgendwie dann so spannend, weil ich dann so direkt die Stimme im Ohr habe und ich bin so, ach,
ja,
passt irgendwie, ja.
Ja, ist schon, ja, und da halt auch mit den Drachen und so, das ist schon alles
cool.
Ja,
das macht Drachen Spaß. Und die spucken Feuer.
Ja, richtig.
Ja.
Nee, Daddy Damon nehmen wir jetzt nicht noch auseinander.
Nee.
Das sparen wir uns jetzt. Das können wir dann nochmal machen, wenn wir dann die ganze Staffel auseinander basteln. Ja. Der hat ja auch noch wieder, der war ja gut und dann wurde er jetzt zum Ende wieder so ein bisschen problematic und deswegen mal gucken, vielleicht fängt er sich ja noch.
Bin gespannt.
Ja.
Das, ja, aber das war sofort so, so allein so von du zu wir fand ich sehr spannend.
Ja.
Ja,
halt in dieser machthungrigen Thematik. Ja,
ganz genau.
Ja. Hast du eine Maus der Woche?
Ich kann nicht schon wieder Emma nehmen.
Nee.
Nee, kann ich wirklich nicht. Ja, komm. Ja, Millie. Millie. So als rundes Ding, weißt du? So Supergirl und House of the Dragon. So.
Ja.
In einer Folge,
ja.
Finde ich, ist sehr passend.
Mhm.
Ja, E-Maus.
Ja, E-Maus.
E-Maus.
Ja. Ich schwanke so ein bisschen zwischen zwei Personen. Einmal Ayo Debris.
Ich wusste das, ich hatte das, ich war so, ich war nämlich auch am Überlegen, ich war kurz davor, sie zu nennen.
Und Matt Smith, beziehungsweise halt specifically Damon in den letzten beiden Folgen, weil er da jetzt halt wieder so Rogue Prince, sassy, cocky, overconfident, aber schon confident, also schon mit was dahinter und so ist. Und
auch comedic.
Ja, und wie er dann da das durch das Direct Keep sich den Weg so frei macht für Rhaenyra und so. Ja, aber halt Favorite Husbuncle. Aber auch halt eben, ja, Sydney in the Bear ist einfach eine Maus. Und ich fand es so schön, ihren Wachstum in diese neue Rolle rein, in dieser Staffel zu sehen. Und also es gibt dann eine Szene, wo Kami halt was runterfällt und er ist halt wirklich on the edge of a breakdown, panic attack, whatever. Und sie ist so, it's fine, we're gonna be fine. Und ich weiß, das war so ein, der hat mich so getroffen, dieser Moment irgendwie. Weil ich glaube, sie wird das so gut machen, dieser fictional character. und ja, ihre Journey einfach, fand ich einfach schön. Und ich mag Ayo, Irish Princess, einfach auch so gern. Und
fair, absolut fair. Ja.
Deswegen, ich habe jetzt diese Woche einfach zwei entschieden. I'm sorry.
Ja, sie geistert ja auch in meinem Kopf rum. Also ist fein.
Shared Maus. Gut, damit verabschieden wir uns.
Und bis sagen, nächste Woche.
Nächste Woche.